Die Anklage lautet schlechter Filmgeschmack und Unkenntnis über die Filmklassiker. Und damit herzlich willkommen zurück im Knast, herzlich willkommen zurück zu Azkaban lebenslang, nein, Schorschen lebenslang natürlich, aber auch Azkaban gab es 1926 schon. Ich bin der Tobi und heute Abend mit mir dabei der Bernd.
Hallo.
Und der Wert.
Mahlzeit.
Wir sind hier heute in einer kleinen Dreierrunde. Der Arthur ist leider nicht da, der muss den Geburtstag seines Schwiegervaters feiern. Grüße auf diesem Weg an den Butcher.
Wird er schon 30 eigentlich?
Ich glaube ja, ne? Ich glaube ja, hat er beim Video der Special, glaube ich, erzählt, ne, dass er 30 wird dieses Jahr.
Kann sein, ja.
Ach ja, immer wieder gut. Ja, wir haben unsere Harry Potter Main-Serie schon abgeschlossen und wollen uns jetzt mal auf die erste Spin-Off-Serie stürzen, und zwar Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, beziehungsweise Fantastic Beasts and Where to Find Them aus dem Jahr 2016. Der Film ist 133 Minuten lang, FSK 12, was mich doch ein wenig verwundert, weil ich den jetzt eigentlich generell düsterer fand als so manchen Harry Potter-Film, der ab 12 freigegeben war. Auch wenn man es nicht irgendwie was gesehen hat, wie irgendwas abgehackt oder wurde wer umgebracht? Nö, ne?
Ja.
Ja.
Ach ja, hier, klar, der Dings, ja, der Shaw.
Der Senator.
Ja. Naja, gut. Also FSK 6. Der Film hat in IMDb eine Bewertung von 7,3 Punkten, ist natürlich damit weit außerhalb von irgendwelchen Top-Listen. Aber das macht ja nichts. Regie hat, wie auch bei allen Harry Potter Filmen seit Harry Potter 5, David Yates geführt, der auch gleich diesen Film wieder mit seinem Zeitungszusammenschnitt begonnen hat, den er schon so häufig in den anderen Filmen benutzt hat. Irgendwie so ein Trademark von ihm geworden. Das Drehbuch ist von J.K. Rowling direkt, gar nicht mit Steve Kloves, der die Drehbücher geschrieben hat. Der war zwar trotzdem an der Produktion beteiligt, aber J.K. Rowling hat das Drehbuch hierzu geschrieben. Haben uns gerade im Vorgespräch darauf geeinigt, wir werden da jetzt nichts zu der Kontroverse sagen, die jetzt diese letzte Woche im Internet mit Transfeindlichkeit und J.K. Rowling und ihren Tweets und ihre Reaktion und den Shitstorm, der das ausgelöst hat und so weiter. Da werden wir, und da gebe ich echt zu, weiß ich nicht genug drüber, um mir da irgendwie eine Meinung zu bilden. Wer das möchte, kann das gerne nachlesen. Ich werde dazu jetzt nichts weiter sagen.
Außerdem ist momentan genug sowieso Shitstorm im Internet, da braucht man sich nicht zu allem äußern.
Richtig, richtig. Wenn man davon keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Man muss nicht, es wurde alles gesagt, aber nun noch nicht von jedem.
Und wenn ihr möchtet, dass wir uns dazu äußern, dann können wir das gerne im nächsten Teil machen. Dann gebt uns dazu einfach ein bisschen Feedback.
Richtig.
Und dann wird das hier auch aufgenommen. Ja,
dann lesen wir uns da ein bisschen zu ein auch und dann.
Richtig, aber das war jetzt in der Kürze der Zeit, war es irgendwie nicht in dem Maße zu bewerkstelligen. Ja,
zum Beispiel, ich habe es auch gar nicht richtig mitgekriegt. Ich habe nur gekriegt, dass den Radcliffe da irgendwie rumgeschitstormt hat, aber mehr noch nicht.
Ja, mittlerweile hatten sich wohl alle drei Hauptdarsteller, die und auch noch weitere, haben sich dazu geäußert. Aber egal. Also wer das nachlesen will, bitte bildet euch da eure eigene Meinung. Dann vielleicht erst nochmal zu Fantastic Beasts hier. Es ist ja nicht so wie bei den Harry Potter Büchern. Es gab jetzt keine Buchreihe vorweg oder kein Buch als Vorlage direkt. Dieses Buch, Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, ist ja eigentlich im Harry Potter Universum ein Schulbuch, was auch von Newt Scamander geschrieben wurde, also dem Hauptdarsteller hier in der Filmreihe. was man auch gleich im allerersten, die Quatsch, im ersten Buch nicht, im dritten Buch, als das erste Mal pflegemagische Geschöpfe auftaucht, haben sie auch dieses... Nee,
kommt schon im ersten, oder?
Da haben sie aber noch keine Pflegemagische... Doch, doch, klar haben sie mit Professor Rao Pritsche, klar, Hagrid tauchte erst im dritten Film oder im dritten Buch als der Lehrer auf. Klar, logisch, dann gleich eben direkt im ersten als Schulbuch. Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, von Newt Scamander. Und das gab es dann auch tatsächlich in der realen Welt hier, wo das irgendwie mal... irgendwie hatte J.K. Rowling da irgendwas zusammengeschrieben, das wurde auch als Buch, das war aber dann auch so als schulbuchartig aufgebaut, also einzelne Seiten wurden irgendwelche magischen Viecher beschrieben worden. Es gab ja auch dieses Quidditch im Wandel der Zeit, das wurde glaube ich auch nochmal so veröffentlicht. Okay. Und aus diesem Schulbuch hat Beedle. Sie jetzt genau, Beedle den Baden, das kam
Beedle, Beedle, die Märchen.
Das kam dann auch nochmal raus und aus diesem Schulbuch hat sie jetzt noch eine Story irgendwie drumrum gestrickt oder hat das als Setting genommen. Es ist aber mehr oder weniger so ein bisschen die Vorgeschichte von Dumbledore, auch wenn der hier jetzt noch nicht auftaucht. Aber ich denke mal, das war vielleicht der Anknüpfungspunkt, den sie da schaffen wollte. Genau, dann haben wir weiter hier. Die Musik ist von James Newton Howard, der schon so einiges gemacht hat. Der hat unter anderem die Musik gemacht für Pretty Woman. Jetzt nicht den Titeltrack, aber die sonstige Musik. King Ralph. My Girl. Was haben wir noch für Klassiker? Auf der Flucht. White Earp Junior. Outbreak. Auch ganz tagesaktuell. Immer noch in der Krise. Waterworld. Space Jam. Haben wir noch irgendwas, was richtig gut... Unbreakable.
Titelthema für Emergency Room.
Emergency Room. Sixth Sense, Zeichen, Unbreakable, also diese ganzen M. Night Shyamalan Filme. Was haben wir hier noch für fantastische? Dreamcatcher, Collateral, der ist wiederum ziemlich gut. Dann hat er mit Hans Zimmer zusammen die Musik gemacht für Batman Begins, Dark Knight und Dark Knight Rises. Blood Diamond, den haben wir jetzt auch in letzter Zeit ziemlich häufig gehabt hier. Was haben wir? Was haben wir hier noch? Green Lantern, den fantastischen... Und Green Hornet in einem Jahr. Also einmal Green Lantern und Green Hornet. Und Tribute von Panem war jetzt, glaube ich, das letzte, was so groß bekannt war. Und jetzt halt die fantastische Tierwesen-Reihe. Da hat er für beide Filme die Musik gemacht. Dann haben wir an der Kamera Philipp. Wie heißt der? Philippe Roussillon. Das ist ein französischer Kameramann. Der hat allerdings auch schon einiges gemacht. 1977 Die kleinen Pariserinnen und 1979 Ein kleines Luder. Das klingt perverser als es ist. Ich habe doch kurz nachgeguckt, das sind irgendwelche Dramen und Coming-of-Age-Filme. Das klingt irgendwie sehr pornös.
Kommt da ein Lümmel vor?
Nein, da kommt glaube ich kein...
70er Jahre Franzosen-Softporno.
Ja, wahrscheinlich.
Emmanuel.
Dann hat er die Kamera geführt bei Gegen jede Regel hier, Remember the Titans, den wunderbaren Footballfilm mit Denzel Washington. Planet der Affen von 2001, der ist nicht so geil. Ist Big Fish Constantine oder Constantine, Charlie und die Schokoladenfabrik, Sherlock Holmes, die, Guy Ritchie, die Action-Version mit Robert Downey Jr. Nice Guys hat er zuletzt gemacht und dann jetzt bei beiden Fantastic Beasts-Filmen die Kamera. Wen haben wir denn hier noch? Schnitt ist von Mark Day, der auch die letzten Harry Potter Filme gemacht hat. Dann haben wir in der Rolle des Newt Scamander Eddie Redmayne, natürlich einen Oscar bekommen für Entdeckung der Unendlichkeit, war das? Nee, dafür, doch, genau, dafür hat er bekommen.
Stephen Hawking, ja.
Das ist die Stephen Hawking-Geschichte. Das ist ein fantastischer Film. Also, das ist nicht fantastisch, aber seine Rolle ist schon fantastisch. Klar, schon so ein bisschen Oscar-baitig mit Body Transformation und so, dann ist man ja häufiger mal irgendwie auf der im Blickfeld der Oscars. Seid ihr noch da?
Ich bin noch da, ja.
Es hörte sich gerade so an, als ob.
Nee, bin noch da.
Gut. Hat aber ein ganz, ganz schönes Ende. Die Entdeckung der Unendlichkeit. So ein ganz. Das ist ein schöner Film einfach, also auch ein positiver Film. Was hat er noch gemacht? Les Miserables. Jupiter Ascending war jetzt nicht sogar The Danish Girl noch. Ansonsten dann die beiden Fantastic Beasts Filme. Dann haben wir noch in der Rolle der Porpentina, Tina Goldstein, haben wir Catherine Waterston. Die hat unter anderem gemacht, hat mitgespielt bei Steve Jobs, im Film Alien Covenant, Logan Lucky und Mid-90s. Ja, jetzt weiß ich nicht. Steven Jobs habe ich nicht gesehen, Alien Covenant auch nicht. Logan Lucky war gut, Mid-90s war ein bisschen enttäuschend, fand ich. Hat es aber auch nur
nicht. Ist das nicht der, wo wir darüber gesprochen hatten, noch vor ganz langer Zeit?
Vor einem Jahr ungefähr, das ist dieser Skater-Film.
Ja, ne?
Ja.
Okay. Ja. Wollte ich mir immer nochmal angucken, aber es irgendwie noch nicht gemacht.
Da hatte ich das Problem, dass der Hauptdarsteller ja ein 14-Jähriger sein sollte und aussah wie ein 10-Jähriger und dadurch irgendwie alles so ein bisschen krachen gegangen ist. Okay. Naja, dann haben wir noch in der Rolle des Credence Barebone Ezra Miller, der natürlich zuletzt als Flash aufgetreten ist in Suicide Squad, Justice League und Batman wie Superman. Hat er da Flash gespielt? Ja, ne? Ich gucke lieber nochmal nach. Ja. Ezra Miller? Ja, genau, der hat Flash gespielt.
Der hat Warner übrigens eine Ausnahme gemacht, weil er während der Dreharbeiten für Fantastic Beasts die Dreharbeiten für Flash hatte.
Ja.
Und normalerweise sehen die das wohl nicht so gerne. Haben sie ihm aber erlaubt.
Ja, haben sie ja gleich zweimal. Na gut, ja, Justice League war 2017, der zweite Beast 18. Naja, gut. Ezra Miller, dann haben wir, wen haben wir denn hier noch? Dann haben wir in der Rolle des Jacob Kowalski, der No-Match in der Garde. Dan Vogler, der hat zuletzt mitgespielt, unter anderem bei Walking Dead und dem Jay and Silent Bob Reboot-Film und ein paar Folgen Hannibal. Also ist aber eigentlich auch Musical-Darsteller, glaube ich, gewesen. Vorher, genau. Der war am Broadway in der Musical-Produktion The 25th Annual Putnam County Spelling Bee. Keine Ahnung, was das für ein Musical sein soll, aber da war er relativ erfolgreich. Ich glaube, da hat er auch für einen Tony gewonnen. Genau. Das ist ja dieser Oscar für Musical-Produktion. Dann haben wir als letztes, habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben, Colin Farrell in der Rolle des Percival Graves. Natürlich bekannt aus so einigen Sachen. Minority Report, okay. Miami Vice, Brücke sehen und sterben. Fantastischer Film. Was hat er noch gemacht? Total Recall, das Remake.
Das wird aber so scheiße. Ich schwöre euch, ich habe den im Kino gesehen, ne? Ey, ich bin eingeschlafen bei der Film.
Ich kämpfe mich gerade so ein bisschen durch das Original, das ist auf Netflix gerade verfügbar.
Oh, der ist aber Arnie. Geil.
Und,
ist das die ungeschnittene Version auf Netflix oder die geschnittene?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist die ungeschnittene.
Die mit der dreibrüstigen Hure, oder?
Ja, genau.
So weit bin ich noch nicht.
Achso. Okay, also wenn du die siehst,
wollte ich jetzt nicht spoilern, Entschuldigung.
Nein, aber
die Szene ist ja bekannt. Die ist ja bekannt, die Szene. wen haben wir hier noch? Ich habe jetzt noch keinen weiter ausgeschrieben, aber wir haben natürlich noch Ron Perlman in der Rolle des Gnarlack. Und ganz am Ende haben wir natürlich auch noch Johnny Depp, was aber auch vorher nicht angekündigt war. Ich meine, ich glaube, es war bekannt, dass er Grindelwald spielen sollte in den nachfolgenden Filmen. Aber er war nicht angekündigt für diesen Film. Und es war dann, wenn du ihn im Kino gesehen hast, war es doch eine Überraschung, dass er dann doch noch für 2 Minuten Screentime da aufgetaucht ist.
Der hat übrigens für die Grindelwald-Rolle zugesagt, bevor er das Drehbuch kannte.
Es passt ihm auch irgendwie.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja.
Obwohl.
Und er ist wohl großer Harry Potter-Fan gewesen, der Bücher.
Ah, okay.
Wollte sich deshalb das auch nicht entgehen lassen. Also, hat er mal so gesagt, ob das.
Da kann ich ja schon auf den zweiten Teil vorgreifen, ne? Das ist mit Abstand die beste Rolle von Johnny Depp seit langen. Seit langen Jahren. Er ging mir irgendwann so ein bisschen auf den Sack, weil er immer die gleichen Rollen gespielt hat. Immer so ein verkleideter, exzentrischer Typ, der irgendwie so ein bisschen durchgeknallt ist.
Ja, aber es hat er auch wirklich seit Fluch der Karibik erstmal so, ne?
Ja, genau, ob das hier noch Lone Ranger war oder so, oder Alice im Wunderland, es ist irgendwie immer die gleiche Rolle.
Immer das Sweeney Todd, ich glaube, das war ja auch in der Zeit,
ja,
ne?
Genau.
Ja. Nee, und war Charlie und die Schokoladenfabrik auch in der Zeit?
Oder ich glaube, das war schon davor. Ich glaube, das war schon vorher. Aber das passt da natürlich genauso rein. Ich meine, hat er ja schon immer gemacht, ne? Das ist halt Johnny Depp irgendwie.
Ja. Aber lass mal sein, also er ist sich aber auch für nicht so schade irgendwie so, ne? Also und vor allem die Rollen, die er sich aussucht, hat er ja auch meistens Erfolg mit, ne?
Ja, ich meine, ich habe jetzt noch nicht alle Fluch der Karibik gesehen, aber von den Trailern wurde es mir dann irgendwann schon so ein bisschen zu viel, aber eigentlich mag ich ihn irgendwie auch.
Also ich habe alle gesehen, ich muss sagen, also er hat seine Rolle da immer perfekt gespielt. Ne? Also ist ja mal so, du hättest nicht so viele Fortsetzungen ohne ihn.
Ja, logisch.
Ja, ja.
Logisch.
Ja, so. Ja, gut, und Keira Knight, kann sich einer von euch noch an den 21 Jump Street mit ihm erinnern? Die Serie damals?
Nee, leider nicht.
Nee. Nur im Alter, Film. Das müsst ihr mal nachholen. Also zumindest die Staffeln, wo er dabei ist. Der spielt das so geil, schon in seiner Jugend.
Ne? Ich habe aber letztes Jahr habe ich hier Nightmare on Elm Street, den ersten Freddy gesehen.
Das spielt auch, er auch geil, mit. Oder?
Auch geil, ja.
Ich glaube, das war so seine erste große Rolle gewesen.
Ja, ich glaube, das war seine erste große Rolle, ja. In Freddy.
Sagt die Wiki auch, ja. Nicolas Cage hat ihm zu einem Vorsprechen für Nightmare on Elm Street verholfen.
Genau, und ich glaube, nach Nightmare on Elm Street hat er 21 Jump Street gemacht, glaube ich, 3 oder 4 Jahre.
Ja, und dann erstmal hat er noch in Platoon mitgespielt.
Hat er da mitgespielt?
Ja.
In Platoon?
Eine Nebenrolle. Hat er einen Übersetzer gespielt.
Okay.
Also, ich hab's gesehen. Ja.
Müssen wir mal drauf achten, wenn der drankommt.
Private Learner.
Okay.
Wo er natürlich auch mitgespielt hat, was mich auch jetzt, wo ich mich vorhin erst dran erinnern musste. Ich habe den Film heute erst gesehen. Edward mit den Scherenhänden. Allein dieses Hauptthema von Fantastic Beasts ist so ähnlich von dem Edward mit den Scherenhänden, mit dem Ice Dance. Mhm. Das bekannte Thema. Das ist sich so ähnlich irgendwie. Da muss ich die ganze Zeit dran denken vorhin. Mhm. Ja. Johnny Depp ist schon hier, was ich, Fear and Loathing in Las Vegas, Sleepy Hollow.
Ja.
Dann hat er irgendwann seine Phase gehabt, wo er nur noch Geld verdient hat, so ungefähr.
Ja.
Naja.
Ein bisschen wie er gesoffen hat, ein bisschen gekokst hat.
Ja.
Aber er hat sich immer wieder gefangen.
Ja. Irgendwie schon.
Er hat sich immer seinen Karren aus dem Dreck gezogen.
So, bevor wir mit dem Film anfangen, habe ich noch zwei Hörer. Meinungen. Einmal von Beate Geipel. Grüße. Fand die Filme leblos, ohne Herz und Seele, überflüssig. Das ist die erste. Und jetzt haben wir genau die Kontrameinung dazu von Jan vom Zeit zu Zeit Podcast. Ich finde, die Reihe geht weit über die simple Fragestellung der Harry Potter Filme, in Klammern, soll man das absolut Böse bekämpfen, hinaus. Zudem passt die triste Atmosphäre und der melancholische Held viel besser in eine Welt voller Zauberer als altkluge Kiddies und Rauschebärte. Also eindeutig sehr viel positiver als die erste Kritik von Beate. Mhm. Ja, was sagt ihr denn so grundsätzlich erstmal zu diesem, ist das jetzt so eine Cash-Cow irgendwie, was man sich ausgedacht hat, um, ja, komm, aus diesem Schulbuch oder aus diesem Lehrbuch hier machen wir jetzt irgendwie ein bisschen Blödsinn mit lustigen Viechern und verdienen noch ein bisschen Geld, oder hat das irgendwie Mehrwert im Harry Potter-Universum?
Also wenn ich darf, ich, der die Bücher ja nicht kennt, sondern halt nur die Harry Potter Filme, finde, dass sie jetzt mit Fantastische Tierwesen einen Schritt weiter gemacht haben. Ne? Es ist wirklich nicht mehr dieses Jugend-Kindstell, sondern jetzt hast du gestandene Erwachsene, die sich da durchschlagen, und das gibt dem Ganzen nochmal einen anderen Touch, finde ich einfach. Ne? Also deswegen ist es beides schwer zu vergleichen, es spielt zwar im gleichen Universum, aber es ist eine total andere Thematik halt. Ne? Du hast zwar immer noch die Zauberei und die gewissen Vorurteile mit drin, ne? Aber in einem ganz anderen Kontext halt. Und deswegen finde ich, dass sie mit der Serie einen Schritt weitergegangen sind einfach.
Ja, finde ich auch. Also wenn man das Ganze sich so ein bisschen von seinen vielleicht auch Jugenderinnerungen an die Harry Potter Bücher trennt und sagt, okay, das ist im gleichen Universum, du hast die gleiche, ja, das ist das gleiche Setting, siehst die Filme aber als was Eigenes, ist das schon, finde ich, passt das auch. Und ich sag mal, warum sollst du nicht eine Grundidee, ein Grunduniversum aufgreifen, um da noch Geschichten drin zu erzählen. Besser, als wenn man irgendwie was Halbgares, noch nicht Ausgearbeitetes nimmt und da dann wieder was reinklatscht und Von daher passt es. Und was die Tierwesen angeht und so, ich habe mich teilweise an Star Wars erinnert gefühlt. So, ich meine, gerade in den neuen Star oder auch in den alten Star Wars, die gehen in die Bar rein da, ne?
Ja.
Und du siehst unglaublich viele unterschiedliche Kreaturen. Du hast nie wieder was mit denen zu tun. Aber du siehst die
Ja.
einmal oder so für 5 Minuten. Und als er da in den, ich greife mal vor, als er da in den Koffer reingehen und man so sein ganzes Tieruniversum da sieht, das, ja, für mich war das wie. Ich hatte gerade den aktuellen Star Wars gesehen, als er da über den. Nee, das war gar nicht Star Wars, das war in der Serie, Mandalorian. Als sie da über so ein Bazar gehen.
Ja.
Kein Mehrwert, aber einfach unglaublich viel Geschöpfe und bunt und so, das war genau. Ja. Genau das Gleiche. Ob man das jetzt gut findet oder schlecht, das muss ja jeder für sich wissen. Aber in mir hat's eine Seite zum Klingen gebracht.
Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also von mir aus gerne. Es macht die Welt ja noch fetter. Aber es ist ja, wenn es mir nicht gefällt, kann ich ja immer noch das zur Seite schieben und kann sagen, interessiert mich nicht, gucke nicht weiter. Aber hier kriegst du ja nicht nur noch ein bisschen Backstory zu einigen Figuren, was jetzt im ersten Teil noch relativ reduziert ist, aber was denn mit dem zweiten Teil spätestens Fahrt aufnimmt. Man hier ist jetzt nur Grindelwald und Scamander so als Bindeglied so ein bisschen zu dem Harry Potter Universum, also den Harry Potter, der Harry Potter Zeit, sag ich mal, weil wir uns 70 Jahre jetzt in der Vergangenheit befinden, 1926. Und was wir hier ja auch noch haben, wir sehen ja noch viel mehr von der Welt. Es beschränkt sich ja nicht nur auf England und Hogwarts oder vielleicht noch Durmstrang, obwohl man da ja auch nichts von gesehen hat, das hat man ja mehr oder weniger nur so gehört. Und hier ist ja noch, wie Zauberei so in Amerika funktioniert. Und da geht die Reihe ja genauso weiter im zweiten. Hast du das Ganze denn ja in Frankreich und wo es sich dann noch hin entwickelt? Keine Ahnung, aber ich denke mal, es wird sich denn über die Teile 3, 4 und 5 ja auch noch quer durch Europa ziehen. Weil dieser Konflikt ja auch ganz Europa.
London und Paris waren so. London, Paris, New York waren die Orte, die bisher genannt wurden.
Ja, ich glaube, da kommt auch bestimmt noch irgendwas mehr zu, was in Deutschland spielt, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Schauen.
Ja, dann fangen wir doch mal. Also gut, ja, ich dachte am Anfang auch, ja, okay, Tierwesen, dann wird das hier wirklich so eine alberne Show irgendwie hier mit irgendwelchen witzigen Viechern und so. Und naja, vielleicht nicht so ganz mein Humor, aber der Film hat mich eines Besseren belehrt. Ich fand ihn wirklich witzig, sowohl die Viecher und natürlich auch hier Jacob Kowalski. Also
Oh,
ich habe vorhin
immer
auch
gut.
wieder gelacht, weil der so ein Gesicht einfach zum Lachen hat, ne? Also im positivsten Sinne irgendwie.
Ja, ist ein sympathischer Kerl.
Ja?
Ja,
Auf jeden Fall,
ich
also.
finde, er kann auch viel mit seiner Mimik machen, ne? Er sagt nicht viel in einigen Szenen, aber seine Mimik im Gesicht sagt dafür viel mehr.
Ja, auf jeden Fall. Das reicht manchmal schon aus.
Ne? Oder auch wenn sie ihm irgendwas sagen und er guckt dann so schuldbewusst zur Seite, so, oder er redet mit jemandem und guckt ihn gar nicht dabei an.
Ja, oder allein die Szenen mit Queenie, die ja nun seine Gedanken liest,
Ja.
das finde ich fantastisch gespielt.
Und deswegen, also für mich haben die Filme irgendwie doch schon Seele. Irgendwie, also,
Ja.
ne, die sind doch auch, die gehen auch ans Herz. Also kommen wir denn am Ende vom Film dran? Es ist auch, ist schon traurig alles. So ein bisschen.
Ja. Wir sollten vielleicht noch vorweg schießen, dass der Film oder Colin Atwood eine Oscar-Auszeichnung für die besten Kostüme gekriegt
Oh
hat.
ja, das ist auch. Was ich mir vorhin noch aufgeschrieben habe, das ist ja genau die gleiche Zeit und das gleiche Setting. In der einen Szene sieht man es ganz deutlich, wie bei Es war einmal in Amerika. Bernd, hast du dich
Ja.
zurückerinnert? Ich glaube, ist das nicht da, wo die irgendwo in den Laden gehen und man sieht im Hintergrund, oder das ist, glaube ich, erst ganz am Ende? Nee, das ist schon vorher irgendwo. Man sieht so die Straße und sieht hinten die Brooklyn Bridge. Und das ist ja auch dieses bekannte Bild, was bei Es war einmal in Amerika auftaucht, wo die so im Hintergrund zu sehen ist, wo sie dann einfach nur die Straßen schlendern. Und es ist ja die gleiche Zeit, ist ja auch 20er Jahre in New York.
Ja.
Deswegen, muss ich sofort wieder dran denken, weil wir den Film ja erst vor 3 Wochen besprochen haben.
Ja. Naja, auch so das ganze Setting, auch die Autos und so alles, ne, das ist schon alles sehr angelehnt, finde ich, an Das war immer in Amerika, so vom Setting her so, ne? Von der Kulisse her halt, ne?
Ja. So, genau. Dann fangen wir mal an. Worum geht's grob? Newt Scamander kommt nach New York und will eigentlich den Donnervogel Frank, den er aus Ägypten gerettet hat, nach Arizona in sein natürliches Habitat bringen.
Und irgendwas will er doch kaufen, Vieh.
Ach ja, das war doch nur eine Ausrede, ne?
Das ist nur eine Story. Das ist nur eine Ausrede.
Ich dachte, er wollte wirklich kaufen.
Nee, genau. Er möchte den Vogel einfach nur wegbringen und dann zurück in England sein Buch Fantastische Tiere sind, wo sie zu finden sind, zu Ende schreiben, damit es dann... Ja, gut. Hat er ja erstmal nicht mit dem Hintergrund geschrieben, dass es irgendwann als Lehrbuch dienen will. Aber das ist ja doch irgendwie sein Auftrag. Er kämpft ja für die Rechte der magischen Tierwesen, weil die ja alle von den Zauberern mehr oder weniger missverstanden werden. Und er möchte da so ein bisschen als Vermittler zwischen Tier und Mensch dienen.
Genau.
In New York geht man ja auch davon aus, dass irgendein Tierwesen sein Unwesen treiben würde. Jo. Irgendwelche Anschläge oder Anschläge kann man ja schon sagen. Und das führt man auf irgendein Tierwesen zurück.
Genau.
Sieht man auch
genau.
In der Zeitung.
Dann haben wir noch, das müssen wir vielleicht, haben wir noch die Gruppe der Second Salemers, also die Hexenprozesse von Salem quasi weiterführen wollen. Das ist einmal hier Mary Lou Barebone, diese, ja, kann man das Waisenhausmutter nennen? Ja, ne? Das ist schon sowas ähnliches wie ein Waisenhaus.
Also im Endeffekt hat sie sich ja sowas in der Art aufgebaut.
Kümmert sich um arme oder Waisenkinder oder Straßenkinder.
Ja.
Versorgt die mit Essen und dafür verteilen die ihre Handzettel.
Genau. Und ist halt, kämpft gegen
Hexen
und Zauberer. Genau. Genau, was haben wir noch?
Makusa,
genau.
Das ist so die Zaubererregierung in New York. Der magische Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika.
Genau.
Genau, für den arbeiten die beiden Goldstein-Schwestern, also einmal Porpentina und einmal Queenie. Die USA wird von einer farbigen Präsidentin, also das Zaubereiministerium sozusagen, wird von einer farbigen Frau geführt, Präsidentin geführt, Serafina Pickery, die leider nicht allzu sympathisch rüberkommt in dem Film, um das mal so zu sagen. Ja, was jetzt übersprungen hatten, wir hatten am Anfang diese Zeitungskollage, wo nochmal darauf hingewiesen wird, was für ein Chaos Gellert Grindelwald gerade in Europa anstellt.
Der kleine Schelm.
Der kleine Schelm. Das ist aber auch wirklich ganz am Anfang und dann wird es auch während des Films gar nicht mehr so groß aufgegriffen bis zum Ende, ne? So ein bisschen, naja, komm, das habt ihr jetzt schon vergessen und dann...
Nee, eigentlich gar nicht, auch nicht zum Ende des Films. Zum Ende des Films hast du nur eine Szene, zack, zack und mehr ist ja nicht, ne?
Ja.
Das wird ja da gar nicht mehr erwähnt in dem Film. Es geht ja nur um, wo er gleich noch zukommt. Ich will nicht zu viel spoilern schon.
Ja.
Oh. Ja, gut.
Genau.
Dann legen wir mal los, wa?
Ja, Newt kommt an und ihm entwischen gleich einige seiner Tierwesen. Unter anderem ein, wie heißt das Viech?
Niffler.
Der Niffler ist natürlich sowieso das Highlight in dem Film.
Ja. Beim ersten Mal habe ich verstanden, der Stifler.
Der Stifler. Der Stiffmeister, Baby. Ja, wunderbar. Bade den Stiffmeister.
Ja, ein Okami, ein
Mörtler.
Wie heißt der Viech?
Genau, ein Erumpent, eine Erumpent-Dame. Genau, ach Bernd, das hatte ich dir erzählt, das ist dieses Nashornviech.
Ja.
Das hatte ich doch im 7. Harry Potter Teil erzählt, dass das so ein Horn von so einem Vieh hängt bei Luna Lovegoods Vater, als sie den da besuchen und er die Geschichte von den drei Brüdern erzählt. So ein Horn hängt da an der Wand und Hermine die ganze Zeit hier, das ist ein Erumpenthorn, das ist höchst explosiv und super gefährlich. Und er die ganze Zeit, nö, das ist irgendwas anderes. Und das explodiert, ich meine, das haben sie im Film aber nicht... nicht eingebaut.
Ah, okay.
Ja.
Aber Jungs, ihr presst schon ein bisschen zu weit vor, ne? Weil beim ersten Mal entkommt ihm nur der Niffler.
Ja, der Niffler entwischt ihm in der Bank. Dann
genau.
Ne, wir müssen, ne? Gibt's da, ja.
Ja, wir müssen
ein bisschen Koffer
wir müssen es ja nicht Szene für Szene durchsprechen.
Ja, aber ihr habt da ein ganzes Stück schon ausgelassen. Das ist ja nun mal, er holt dann das Vieh aus der Bank, trifft dann hier den, wie heißt er?
Jacob,
genau, der seine Bäckerei aufmachen will. Sie vertauschen die Koffer, deswegen kommt ja der Niffler.
Jo.
Ne? Und er soll ihn ja die das Gedächtnis, will ihn das Gedächtnis löschen, kriegt aber einen vor die Rumsmobil gekloppt und wird dann von der Dings, ach,
Tina.
Dabei erwischt, die ja fürs amerikanische Zauberministerium arbeitet und erstmals dahin geführt, um ihn anzuschwärzen im Endeffekt.
Ja, genau.
Er kommt genau, und dann treffen wir das erste Mal auf. Boah, die Namen machen mich verrückt.
Tina.
Von Dingsen, na, wie heißt er denn? Nein, von Percival Grace.
Achso.
Sie bringt uns Percival Grace.
Richtig, wir sehen das erste Mal den magischen Kongress der Vereinigten Staaten, den Bert gerade schon angesprochen hatte. Also quasi das Zaubereiministerium, was sich im Woolworth Building versteckt, hinter einer zweiten Wand sozusagen.
Genau.
Ja, und Fun Fact, die haben da keine hier Flieger, die rumfliegen, die haben Postmäuse, die durch ein Luftrohrpostsystem kriechen. Sehr schön.
Genau. Naja, wir kriegen mit, dass sie wie sie degradiert ist, keiner ihr glaubt. Und sie ja dann, und dann kommt ja das, was ihr gerade sagte, dann gehen sie zu dem Dings zurück. Und ist da, oh meine Fresse.
Jacob,
genau. Der den Koffer von Jude hat und dann diese ganzen Wesen entkommen sind und da auch erstmal Rambazamba gemacht haben.
Und
jetzt anfangen sie zu suchen.
Genau, er wurde von einem Mörtel abgebissen.
Genau.
Newt und Jacob kommen dann erstmal bei Tina und ihrer Schwester unter. Und da kommt dann ja auch schon so ein bisschen die Love Story in Gang zwischen Queenie, die Gedanken lesen kann, und Jacob. Sie hat so ein Auge auf ihn geworfen, weil er ist natürlich total interessant, weil er ein No-Match ist, also ein Muggel sozusagen. Ja, aber das Ganze ist dann erstmal nach dem Essen soweit beendet, dass wir das erste Mal in den Koffer eintauchen von Newt. Der ist auch so ein Ausdehnungskoffer, der quasi riesengroß ist und außen nur ein Koffer, ne? Wie die Tasche von Mary Poppins. Oder Hermines Tasche im 7., 8. Teil. Wo wir dann so einiges an Viechern sehen in seinem Koffer. Mondkälber, keine Ahnung. Wir sehen diese Okamis, die kleinen. Was hat er da noch?
Diese Baumsprossen da.
Die letzten zwei Graffons mit ihrem Jungen.
Genau.
Die Boatruckles.
Und der Sturzfalter. Da kommt ja auch das erste Mal schon, das ist ja das erste, was er macht, als Jacob einführt. Er füllt ja diese Essenz da ab von dem Sturzfalter. Wo er meint, das kann Erinnerungen löschen. Ist ja nochmal ganz wichtig für das Ende des Films.
Genau.
Ja, das Okami-Nest sieht man das erste Mal. Ja. Man erfährt, dass die Eier Silberschalen sind.
Genau.
Das Ende.
Ja, und dann beginnen sie, hauen auch gleich ab aus der Wohnung und beginnen, die Viecher wieder einzufangen.
Ja, wir können ja auch noch sagen, in dem Koffer befindet sich ja auch ein Obscurus.
Ja, das ist für mich in diesem ganzen Film der große Kritikpunkt.
Ja,
dieses
definitiv.
Obscurus, Obscurius, Obscurial, dieses ganze merkwürdige Wesen. Also das muss man so sagen, wenn jemand ein Zauberer ist und das aber unterdrückt, weil er sich versteckt oder das nicht zeigen darf oder wie auch immer und seine Kräfte nicht in einer Schule dementsprechend gefördert werden und er damit lernt, umzugehen mit seinen Kräften, dann entwickelt sich daraus so ein Obscurum. Obscurus. Obscurial. Wie auch immer.
Genau. Obscurus.
Ja. Was halt, ja. Ich weiß nicht. Es sieht doch nicht gut aus.
Nee.
Ist halt irgendwie so ein rumwabbelnde schwarze Masse.
Schwarze Wolke.
Ja.
Ja, die hat mich auch nicht abgeholt. Die Zauberkräfte verwandeln sich halt in etwas Böses.
Ja.
Ja.
Was hat er gesagt? Man hat normalerweise noch nie jemanden gesehen, der älter als 10 Jahre
genau.
wurde. Also noch nie ein 10 Jahre altes Obscurus gefunden. Also,
ja.
Was wohl auch wichtig ist, damit sich ein Obscurus bilden kann, ist, dass es mit Gewalt unterdrückt wird. Also mit Strafe, mit Schlägen, psychischer Gewalt. Also ganze Kram. Kritikpunkt ich sag jetzt mal in der Harry Potter Szene ist so ein bisschen, warum ist, hat sich das bei Harry Potter dann nicht entwickelt?
Ja.
Der wurde doch auch unterdrückt.
Richtig.
Das wird so ein bisschen Frage. Argumentiert, ja, er konnte das ja dann doch ausleben, da im Zoo lange befreit hat und sowas.
Ist, ja. Ja. Ja, aber guck mal, wie alt war er da? Da war er doch auch schon 10, oder nicht?
Ja, oder älter, man weiß ja nicht, was, ne? Vorher, man weiß ja nicht, was vorher schon passiert ist. Aber es ist schon so ein bisschen halbgar.
Ja.
Wie gesagt, es ist eine merkwürdige Story. Es sieht auch nicht gut aus. Also das Ganze, das kommen wir dann später beim Finale zu irgendwie. Das hat mich irgendwie so ein bisschen genervt. Schon beim ersten Mal gucken. Irgendwie ist das optisch keine gute Idee gewesen.
Ja, ich hätte es auch echt nicht gebraucht für den Film, ganz ehrlich.
Und es wird ja die ganze Zeit so eine falsche Fährte gelegt. Ne? Du hast ja irgendwie diesen Rupert Graves, der die ganze Zeit hier Credence so als Spion bei dieser Second Salemerin da in diesem Waisenhaus untergebracht hat.
Ja, genau.
Oder er arbeitet für ihn so ein bisschen, um rauszufinden, ob einer von den Kindern obskur ist. Und es wird ja schon sehr stark auf dieses 10-jährige Mädchen oder 9-jährige Mädchen gelenkt, was ja, immer genau. mit ihrem Abzählreim da ankommt. Hier, Hexen, ja. wer die erste wird, ertrinkt und so weiter. Übrigens, recht makaber. Aber gut.
So war das in den 1920ern.
Die zweite kriegt einen Strick geschenkt. So. die ist auch super gruselig, die Schauspielerin, wie sie das macht.
Ja.
Schon ein bisschen creepy.
Ja, sie hat da gut auf jeden Fall hingepasst.
Das ist ja so die eine so Side-Story, die sich nebenan so entwickeln werden. Newt und Jacob probieren, die Viecher wieder einzusammeln. Klar, wir sehen das im Skurium und dann fangen sie an, zuerst den Niffler zu fangen, den sie in einem Juweliergeschäft. Sehr geil, wie er da einfach nur so steht als Statue und sich tarnt. Ne?
Das ist so echt gut, ja. Das ist echt gut.
Ja, oder auch dann, erst, vor allem Newt, ne? Ohne Quatsch, ne? Also, so gerne ich diese Figur mag, ne? Aber der ist auch manchmal echt einfach so trottendämlich, ja? Der sprengt einfach dieses Schaufenster, geht da rein, demoliert alles, nur um diesen Niffler zu fangen, ja? Und dann wundern sie sich nachher, wenn die Polizei mit Gewehren vor denen steht und die verhaften will.
Ist halt der typische Forscher. Ne?
Und ist ein Hufflepuff halt, ne?
Ja.
Was man ja auch immer sieht, er hat auch immer gelb-blaue Klamotten an.
Ja.
Und dann von da springst du gleich zu einer Szene, wo ich mir dachte, ey, der Typ hat 2 Jahre vorher einen Oscar gewonnen für die Hawking-Rolle, wo sie dieses Nashornvieh im Zoo da wieder einfangen und er dann diesen Balztanz macht. Ne? So, Alter.
Ja, wow. Wow.
Aber er ist auf jeden Fall aufgegangen in seiner Rolle.
Ja, das stimmt.
Method Acting. Ganz.
Vor allem dann auch mit diesen Pheromonen, ja? Wo dann der andere Trottel sich erstmal die ganze Flasche über den Körper kippt.
Und gerade so, aber da siehst du ja, wie das Horn explodiert, ne? Oder wie das Horn, wie er diesen Baum zum Explodieren bringt. Ja, sie fangen auch das Vieh ein und werden dabei auch von Tina beobachtet und kann die beiden, während sie im Koffer sind, kann sie auch im Koffer die beiden einschließen und zur Zaubereiministerin bringen, die gerade auch so eine Art Beratung hat oder so eine Konferenz, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind da sehr viele internationale Zauberer und Hexen. Was sind, glaube ich, auch Deutsche und Österreicher das, irgendwie dabei.
Die so ein ist bisschen das nicht da schon das Treffen, wo sie das besprechen, dass das Obscurus den Senator da getötet hat?
Ist das ja, das genau, das war ja davor, genau das ne? besprechen die. Davor wurde ja dieser Shaw wurde umgebracht, genau, der Senator.
Oder genau. Der Senator, der zufälligerweise der Sohn des größten Zeitungsverlegers ist, bei dem die Salem-Dame vorher vorsprechen war und ausgelacht wurde.
Richtig.
Genau.
Auch von dem Senator ausgelacht.
Und Bernd, die Shaw-Szene Citizen Kane, oder?
Ja.
In diesem Saal mit dem großen Bild und so.
Ja.
Ganz klare Anspielung an Citizen Kane.
Mhm. Auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall, sie bringt, legt den Koffer vor allen und erzählt hat, dass da magische Tierwesen drin sind, klopft an und Newt steigt aus und wird sofort verhaftet. Und nicht nur er, sondern alle werden verhaftet und zum sofortigen Tode verurteilt.
Ja.
Noch gar nicht. Sie werden einfach nur verhaftet, ne?
Also sie werden verhaftet und der Graves verhört Newt und Tina und sie werden dann eigentlich direkt zum Tod verurteilt.
Von genau, aber er
vielleicht
findet ja das
auch.
Er findet ja das Obscurus, was in seinem Koffer ist und legt das ja ihm vor und sagt, hier das Obscurus drin, das hat den Senator getötet und daraufhin werden sie zum Tode verurteilt, ne?
Richtig, ja, genau so ist es.
Die Szene da hatte für mich so ein bisschen den Eindruck, als ob das die UN sein soll oder Vereinte Nationen oder.
Ja, genau, so eine Völkerversammlung irgendwie, ne? So,
genau. Die Vereinigung der Zauberer.
Und wir erfahren, dass Newt einen Bruder hat, den Kriegsheld.
Den Kriegsheld, genau, einen älteren Bruder.
Theseus. Lernen wir später noch kennen.
Richtig, den lernen wir noch kennen. Ja, und dann sollen sie umgebracht werden mit einem, ist das ein Trank des lebenden Todes, in was sie da versenkt werden sollen? Ich habe das nicht so ganz...
Ich weiß es nicht. Es hatte für mich so ein sowas X-Men-mäßiges.
Ja, mit diesem schwebenden Stuhl und so, ja,
stimmt. Ja.
Und dem,
ich bin da auch nicht durchgestiegen, mit was sie da getötet werden sollten. Ne? Ja, sie ziehen die Erinnerungen raus und dann, ja, willst du da reingehen?
Ist ganz schön da, ist ganz schön eigentlich so ein sehr merkwürdig.
Vielleicht ist es auch eine Version von einem Denkarium, die aber einfach aus einem raussaugt.
Ja, das kann auch sein. Aber sie können sich befreien, mit Hilfe des Sturzfalters und Pickett des Boatruckles. Und Queenie, die mit Jacob, dann ja noch davor befreien konnte, dass es, dass er, na wie heißt es denn, oglumentiert wird? Nee, nicht oglumentiert. Wie heißt es denn?
Die Erinnerung
gelöscht. Die Erinnerung gelöscht, sagen wir es so. Obliviert. Das ist ja Obliviate, der Spruch. Naja, sie kann die denn befreien. Und dann sind wir doch nochmal im Koffer, wo denn das erste Mal Lita Lestrange auftaucht, oder beziehungsweise das Bild von ihr.
Das Bild von ihr.
Und wir sehen, dass irgendwie Newt mal wohl irgendwie eine Beziehung zu Lita Lestrange hatte. Mhm. Wer auch immer das ist, aber also wir kennen die Familie schon, aber wer genau das in der Familie ist, wissen wir natürlich noch nicht.
Ja, wir können ja auch nochmal kurz erwähnen, Newt, wie wir ja schon sagten, war auch auf Hogwarts, wurde aber aus Hogwarts verwiesen.
Richtig.
Weil er auch irgendwas mit den irgendein magisches Tierwesen da wohl, glaube ich, durchgedreht ist, was er hatte oder so, glaube ich, ne?
So ein bisschen Hagrid-Style, ne?
Ja, genau, ne?
Hagrid-Style. Verwunderlich aber, dass er trotzdem sich Zauberer nennen darf und einen Zauberstab hat.
Richtig, Hagrid musste seinen abgeben.
Ja. Hagrid muss abgeben. Wird wohl später noch aufgeklärt.
Ja, man kann ja auch sagen, dass im Endeffekt Newt sowas wie Harry Potter für Dumbledore ist.
Ja, das kann man schon mal. Also in dem Film kommt es noch nicht so raus, aber dem nächsten.
Aber es wird ja irgendwann, glaube ich, erwähnt, dass er so ein Liebling von Dumbledore war.
Ja, stimmt. Das sagt doch Rupert Graves irgendwann zu ihm. Was, ja. Was genau in der Szene, wo er meint, dass er von der Schule geflogen ist. Was sieht Albus Dumbledore in ihn irgendwie?
Dass er sie verteidigt hat, ja, genau.
Ja, dann suchen sie jetzt den Demiguys Duggle.
Genau. Und kommen in diesen. Das ist auch so ein Speakeasy-Laden, ja, hier, so ein.
Die Flüsterkneipe.
Die Flüsterkneipe, genau. Die war auch bei Es war in Amerika. Wo den Ron Perlman seinen Auftritt als Kobold hat. Gnarlack.
Aber das erinnert.
Wie aus dem Gesicht geschnitten.
Ja, und das erinnert wieder irgendwie so an Star Wars, ne?
Ja.
Ja, ist auch wieder so eine Kneipe mit merkwürdigen Viechern, ja.
Und Giggelwasser. Wir haben in der Zeitung auch eine Anzeige dazu gesehen und jetzt wird es auch eingesetzt.
Ich hätte gern 6 Giggelwasser, ja.
Aber vor allem, wie Dings hat das Jacob ja diesen ersten Schnaps da trinkt und dann dieses.
Aber das viel das Bessere in der Szene ist eigentlich, gibt's noch andere wie dich? Oder ne, ich frag dir noch irgendwas, gibt's noch andere wie dich? Nö. Es gibt keinen anderen wie mich. Ja, ist so gut. Ja, auf jeden Fall kriegen sie den
bisschen,
Tipp.
Bisschen rumgefeilsche und so.
Genau, er möchte den Boatruckle eigentlich haben. Er überlässt ihn erst, dann sind sie aber im Hinterhalt, weil er das Ministerium quasi alarmiert hat und sie können mit dem Boatruckle auch wieder verschwinden und finden auch den Demiguys.
Genau. Und der das letzte Tierwesen, diese Schlange.
Genau. Das Okami.
Das Okami,
genau.
Das Okami wird größer, wenn es Platz hat und kleiner, wenn es keinen Platz hat.
Ey, ohne Scheiß, dieses Einfangen von dem Vieh, ne? Ey, das hat mich wieder an Matrix schon wieder erinnert.
An Matrix?
Ja, wo sie über die Schlange springt, Slow Motion und die Schabe aufhängt.
Ja, okay.
Ja.
Ne? Also.
Im Demigeist, der halt
auf andere Filme auf jeden Fall.
Der halt vorher sehen kann, was wie es sich entwickelt. Ja. Und den Kampf vorher durchberechnen kann.
Ja, ja, Alter. Ist
schon. Ja,
also aber die Viecher sind schon geil schön in dem gemacht, Film. Also.
Und CGI-mäßig auch.
Ja.
Auch gut. Also.
Ja, vor allem auch die ganzen Tiere an sich, fand ich super gemacht.
Ja, das stimmt. So, und dann haben sie alle Viecher wieder eingefangen, aber Frank rastet aus, der Donnervogel. Und Newt meint, genau, wenn er sich so verhält, dann ist irgendwie Gefahrenverzug und irgendwas passiert. Und es ist Credence.
Genau.
Der das Obscurus ist und nicht das kleine Mädchen, was vorher da zu sehen war.
Der auch erstmal seine Ziehmutter getötet hat.
Richtig. Sie hat es vielleicht auch nicht besser verdient.
Ja, die Alte definitiv nicht.
Man sollte vielleicht dazu sagen, dass Tina ihre Aurorstelle verloren hat, weil sie Credence einmal beschützt hat, als dessen Ziehmutter ihn in der Öffentlichkeit geschlagen hat.
Richtig. Genau.
Das wäre vielleicht für den weiteren Verlauf doch ganz... Also hilfreich.
Credence war so ihr Prügelknabe, der immer alles gekriegt hat.
Ja, und dann
hat sich wahrscheinlich deshalb auch zu einem Obscurus entwickelt.
Richtig.
Ja.
Und das rastet dann ein bisschen aus. Und das ist jetzt so ein bisschen...
Also man kann ja auch nochmal ganz kurz sagen, Credence ist wesentlich älter als 10.
Richtig.
Ja.
Ja. Keine Ahnung.
Aber, was schätzt ihr denn? Haben sie das 16, Alter gesagt?
Nee, haben sie doch nicht. Ich denke mal 16, 17 irgendwie.
Ja, irgendwie sowas, ne?
Hat er nicht auch was von volljährig erzählt? Das würde denn der 17 bedeuten.
17,
ja. Das kann sein, ja. Ne, auf jeden Fall, dadurch ist er ein sehr mächtiges Obscurus.
Ja.
Ja, was er denn auch beweist, er legt den erstmal ein bisschen New York in Schutt und Asche. Was ich, wie gesagt, nicht so geil fand, weil es ist halt irgendwie einfach nur so ein CGI-Wolken-Wabbelwesen und zwar auch relativ schnell und unübersichtlich gefilmt. Er ist dann immer so ein bisschen hin und her gesprungen. Also man hat nicht immer so den Überblick gehabt, was passiert. Aber sie können ihn irgendwie in die U-Bahn oder ja, ihn in die U-Bahn verfrachten oder darunter locken und Tina und Newt können, also Quatsch, Newt kann ihnen erstmal besänftigen und bringt ihn dazu, auch sich wieder in seine normale Gestalt zu verwandeln. Mhm. Und bevor er ihn aber wirklich so ganz beruhigt hat, kommt halt Mr. Graves. Percival Graves. Ich habe vorhin, glaube ich, immer Rupert gesagt, kann das sein? Ich meine Percival.
Keine Ahnung. Ja. Man kann ja auch sagen, dass Percival schon die ganze Zeit dabei war. Ne? Das, im Endeffekt, man muss auch mal sagen, dass Percival Credence ja auch versprochen hat, dass er ihm zum Zauberer macht, im Endeffekt, wenn er ihm die Infos über das Obscurus gibt.
Richtig.
Und ihn ja dann erst richtig verärgert, indem er, weil er ja denkt, dass dieses 10-jährige Mädchen der Obscurus ist, und ihn ja dann richtig erst verärgert, indem er sagt, du bist nichts wert, wo nichts ist, kann auch nichts sein, und dann tut er ihm ja eines Besseren belehren.
Dann rastet er aus.
Genau.
Naja, es kommt.
Verfolgt er ihn ja auch erstmal, bis er dann da, wie du schon sagtest, in der U-Bahn diesen Showdown haben.
Richtig, dann reizt er ihn, der Obscurus rastet wieder komplett aus, dann ist aber das Ministerium mit seinen ganzen Auroren schon da und dann machen einen kurzen Prozess mit dem Obscurum und vernichten es oder es löst sich in Luft auf und ja. Und
da muss ich sagen, also das Ende war, von dem Obscurus das Ende war, ging so.
Ja, es ist relativ unspektakulär.
Ja. Also da hätte ich mir schon ein bisschen mehr noch gewünscht, wenn sie es schon so reinbringen.
Ja.
Kommt vielleicht noch.
Kommt vielleicht nochmal.
Naja.
Aber was wie das Wichtigste in der Szene ist, dass Graves enttarnt wird von Newt nach einem kurzen Kampf, den er aber gewinnen kann mit seinem, keine Ahnung, hat er noch so ein Vieh, so ein
Sturzfalter.
Ist das auch der Sturzfalter? Weil
das ist auch der Sturzfalter.
Weil es danach dann auch so festgeklebt blieb da auf seinem Rücken. So als Handschellen quasi. Naja, er kann ihn tarnen und es ist Gellert Grindelwald, der auftaucht.
Darf ich mich mal fragen? Also ich habe das nicht kapiert. Woher weiß Newt, dass er verwandelt ist? Das frage ich mich. Setzt ja denn ein Zauber auf ihn, dass er zurückverwandelt wird? Ja, aber woher soll Newt das denn wissen, bitte?
Einfachste Möglichkeit wäre vielleicht, dass er einfach mal so den Zauber gesprochen hat, weil er...
Vielleicht vermutet er einfach was.
Eben, und B, vielleicht hat Dumbledore irgendwas gesagt. Vielleicht erfahren wir das noch im nächsten Film. Ja, okay,
müssen wir dann nochmal gucken.
Ja.
Auf jeden Fall war es schon merkwürdig.
Ja.
Dass er es so wusste.
So, und da natürlich durch diesen Kampf oder durch diesen Ausbruch des Obscurus die ganze New Yorker Bevölkerung das mitbekommen hat, dass da irgendein Magic Shit am Laufen ist, müssen sie halt von allen das Gedächtnis noch bereinigen und löschen. Und da kommt auch wieder Newt zum Vorschein mit dieser kleinen Essenz von dem Sturzfalter. Und Frank, der natürlich als Donnervogel es regnen lassen kann. Und dann kommt eigentlich für mich die beste Szene in dem ganzen Film. Auch musikalisch die beste Szene. Also sehr schön. Das ist die Musik, die ich meinte, die so ein bisschen an Edward mit den Scherenhänden erinnert. Mhm. Wo halt Frank aufsteigt, es regnet und der Regen hat halt quasi gedankenlöschende Wirkung. Ja. Und alles wird wieder aufgebaut. Super geil.
Vor allem, ich finde das auch geil, dass Leute das Gedächtnis gelöscht kriegen, die in Wohnungen sind.
Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Ja. Vielleicht durch die Luftfeuchtigkeit, keine Ahnung.
Nein, aber du musst überlegen, ne? Hier, ihr Kumpel, der Nomad, unten in der U-Bahn, verliert er das Gedächtnis nicht. Er muss raustreten, um das Gedächtnis zu verlieren.
Ja, stimmt.
Auch schon leicht weird irgendwie.
Ja, das ist ein kleiner Filmfehler, hast du recht.
Ja.
Aber genau das passiert dann. Es kommt dann zu der Abschiedsszene, die sehr traurig ist. Mhm. Er weiß, dass sein Gehirn, sein Gedächtnis leicht gelöscht wird. Und die drei müssen ihn ziehen lassen. Es gibt dann noch den Kuss im Regen unter diesem
Schirm.
Regenschirm. Und dann, wenn er die Augen wieder auf, als er die Augen wieder aufmacht, sind sie verschwunden.
Mhm. Aber es ist noch nicht das Ende.
Aber es ist noch nicht das Ende. Im Hafen gibt es dann noch den Abschied von Tina und Newt, der jetzt sagt, er fährt nach Hause und schreibt sein Buch und erst will das nur schicken und dann bringt das vielleicht doch persönlich rum. Vielleicht ist er auch, bahnt sich da auch eine kleine Love Story an. Sie fragt ja in der Szene nochmal, wer Lita Lestrange ist. Worauf er nur so eine leicht ausweichende Antwort hat. Dass Menschen sich irgendwie verändern oder so ähnlich. Dann ist das zu Ende und wir sehen dann im Abspann quasi nochmal die Bäckerei von. Achso. Genau, als er das Gedächtnis noch verloren hatte, hatte Newt ihm ja noch den Koffer mit den Silberschalen von den Okami-Eiern dagelassen und ihm einen Brief geschrieben: Hier, Sie kennen mich nicht, aber benutzen Sie das hier. Sie sind, müssen nicht in einer Konservenfabrik arbeiten, machen Sie Ihre Bäckerei auf. So. Und das sehen wir dann, wie er seine Kowalski-Bäckerei aufgemacht hat und die ganzen Viecher, die er da backt, sehen halt aus wie Niffler oder Erupens und
Vor haben sie nur ihre Ideen.
Ja, das kommt einfach so.
Das kommt einfach so.
Ja.
Dann steht Queenie vor ihm und erinnert sich ein wenig an sie. Und dann ist aber auch schon so ganz bisschen Inception-mäßig mit dem Kreisel. So bevor irgendwie was weg. Naja, gut. Viel offensichtlicher, weil anscheinend erinnert er sich irgendwie an sie.
Jo.
Und das war der Film schon.
Ja.
Eigentlich sehr kurzweilig.
Ja.
Actionreich.
Ich fand ihn im Mittelteil ein bisschen lang. Wo zeitweise nicht so viel passiert. Das ist so, glaube ich, mehr so die Szene da, wo sie denn gefangen genommen wurde, wo sie denn bei Queenie und Tina in der Wohnung sind. Bevor sie dann so auf die in den Koffer steigen, so das ist so, zieht sich so ein bisschen danach auch so ein bisschen. Und auch diese ganzen Szenen mit Credence und den Second Salem, also irgendwie so, das hat bei mir nicht so gezündet. Die Kinder da noch hier oder das kleine Mädchen noch hier Flugzettel verteilt, Flugblätter verteilt und so, das weiß ich nicht. Das war ein bisschen langweilig in der Mitte, aber ansonsten. Okayer Film, würde ich sagen.
Jo. Ja, auf jeden Fall, also ich fand, man konnte ihn machen. Aber wie du schon sagtest, ne, an einigen Stellen ein bisschen zu lang gezogen. Und wie wir vorhin schon sagten, mit dieser Obscurus-Sache bin ich nicht so warm geworden, ne? Aber das ist auch wieder so, ja, was hätten sie sonst machen sollen, ne? Das Einzige wäre wirklich gewesen, da schon Grindelwald einzuführen, so richtig, ne, aber ob das gezogen hätte, ne? Im Endeffekt muss man, glaube ich, den ersten Teil jetzt einfach so sehen, als Einführung der Charakter, also der Figuren einfach.
Ja.
Das einfach so stehen lassen dann erstmal, genau wie damals mit Harry Potter 1.
Ja, das glaube ich auch, so erstmal so ins kalte Wasser geschmissen, ihr habt erstmal 10 neue Charaktere irgendwie, ein ganz anderes Setting, eine ganz andere Zeit und so viel kann ich verraten, im zweiten Teil wird das ja schon sehr viel besser oder da ist man ja schon näher dran. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie es weitergeht auf die letzten 3 Filme halt.
Und was ich ein bisschen schade fand, dass sie die Figur von Grindelwald und von ihr Graves dann im Endeffekt zusammengetan haben. Ich hätte Colin Farrell gerne noch weiter gesehen als Graves, weil ich fand, er hat ihn sehr gut verkörpert.
Ja, aber den Graves, den gibt's, also das ist ja ein den gibt's ja auch wirklich, also.
Ach so, okay.
Die man weiß halt nicht, ob Grindelwald ihn entführt hat oder getötet hat oder so, aber das ist ja wirklich der Zauberei der Chef, der auch Horn oder vielleicht kommt er nochmal wieder.
Und spielt dann vielleicht auch anders. Das wäre cool. Also, das hat man schon so gesehen, dass Colin Farrell in manchen Szenen so ein bisschen den Johnny Depp raushängen lassen hat. So ganz, ganz, ganz akzentuiert, nur so ganz bisschen durch ein bisschen andere Gestik und Mimik hat er anders gespielt, als er sonst spielt. Kam so ein bisschen Johnny Depp durch irgendwie. Also wenn, klar, wenn du es von Anfang an weißt, dass er das ist, dann achtest du da vielleicht auch mehr drauf. Wenn es das am Ende für dich eine Überraschung ist, weil du den Film das erste Mal siehst, dann fällt dir das wahrscheinlich auch nicht auf, weil es wirklich nur so ganz minimal in seinem Schauspiel war.
Ja. Müsste ich jetzt auch nochmal gucken, um und da gezielt drauf achten, muss ich.
Mach mal, das ist so wirklich so ein ganz kleines Ding, wo er so ein bisschen so die Gestik und so und wie er sich so bewegt, so, das ist schon irgendwie sehr an Johnny Depps Schauspiel angelehnt. Hm. Das ist ganz interessant zu sehen. Okay. Ja, der dritte Teil kommt jetzt leider erst nächstes Jahr raus. Der wurde jetzt auch nochmal verschoben. Der wurde aber, glaube ich, schon. Der wurde vor der Krise schon verschoben. Das hat also in dem Fall damit nichts zu tun. Der soll wohl jetzt am 12. November 2021 ins Kino kommen.
Ah, ein ganzes Jahr verschoben sogar. Okay. Ja, also zu der ganzen Sache mit dem Obscurus nochmal. Die Schwester von Dumbledore, Ariana, die ist ja eventuell auch ein Obscurus gewesen. Wird ja so vermutet. Okay. Weil die ja durch den Vorfall, hatte ich glaube im letzten Teil schon mal erzählt, ne?
Ja.
Durch den Vorfall da mit den drei Muggeljungs, die sie, die sie beim Zaubern beobachtet haben als kleines Kind, und die sie dann dazu gedrängt haben und, misshandelt haben, dass sie nochmal zaubern soll. Er hat ihr einen geistigen, Schaden davongetragen. Hätte eigentlich ins St. Mungus gemusst. Die Familie hat das aber ja nicht gemacht, hat sie zu Hause behalten und hat sie im Keller auch eingesperrt. Okay. Und dadurch hat sie eventuell ein Obscurus entwickelt. Okay. Und Grindelwald, der sie ja nun kannte, war eventuell deshalb so scharf auf den Obscurus, weil er um die Macht wusste und weil er den vielleicht versuchen wollte, den zu steuern oder. Ja.
Okay.
Macht die Umsetzung der ganzen Sache vielleicht nicht besser, aber erklärt vielleicht so ein bisschen, warum diese Obscurus-Geschichte da aufgegriffen wurde.
Ja, wer weiß, vielleicht spinnen sie das ja auch noch weiter in den nächsten Teilen. Das ist dann. Doch mehr Bedeutung einnimmt, als das jetzt im ersten hatte, ne?
Oh ja, ich bin auch gespannt, wie sie den zweiten Teil weiter erklären wollen. Was im zweiten Teil passiert, wie sich da raus, weil es ja doch ein bisschen konträr zu der bekannten Geschichte ist, was da passiert.
Okay.
Ganz am Ende. Und da bin ich gespannt, wie sie das erklären. Ich bin mir sicher, sie hat dafür eine Erklärung. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Es kursieren schon spannende Theorien, also ich freue mich schon drauf, wenn wir den nächsten besprechen.
Spoilert mich nicht, ich habe ihn noch nicht gesehen.
Nein, machen wir nicht. Das werden wir in 2 Wochen machen. Also in 2 Wochen werden wir den nächsten besprechen. Und dann den nächsten halt dann in 1,5 Jahren.
Ja.
Aber da wäre ja eine Option, dass wir ihn zusammen im Kino gucken.
Ja, das können wir gerne machen.
Ja, das auf jeden Fall. So. Das kriegen wir hin. Wenn man dann wieder ins Kino darf.
Ja, davon geht es. Ich hoffe doch mal, dass du bis dann wieder ins Kino darfst.
Oh.
Gut, ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal ein Deckelchen drauf, ein kleines Deckelchen drauf und hören.
Achso, Liste, ne? Der Film ist auf 1 erstmal.
Ja, der Film ist erstmal auf 1.
Ja, das.
Ja, weiß nicht, ob Arthur denn beim nächsten Teil wieder einsteigt, wenn er genug gefeiert hat, ob er den noch danach nachholt und vielleicht im nächsten Teil dazu noch was sagt. Werden wir sehen.
Ja, mal sehen.
Nächste Woche gibt es hier erstmal unseren nächsten indischen Film, Bernd.
Ja.
Ja, genau. Ich werde vielleicht auch nachher oder morgen schon mal anfangen. Ich befürchte, ich werde den auch über die Woche strecken müssen. Und der geht auch 2 Stunden 40 oder sowas.
Ich muss erst mal gucken. Ich habe die Woche noch so viel zu erledigen.
Ja.
Mal gucken, wie ich das mache. Wie lang geht der überhaupt?
2,40 glaube ich. Oder auf jeden Fall 2,5 plus.
Ja, auf jeden Fall schaffe ich den nicht in 1.
Na, wahrscheinlich nicht. Ansonsten, wenn er hier aus der Region Braunschweig kommt, Party hart, die Eintracht ist auf dem besten Wege. Auch wenn ich mich heute Mittag schon wieder maximal aufregen musste.
Wieso?
Und dann auch maximal freuen konnte, weil sie die sichere 1-0-Führung gegen den Tabellenvorletzten noch fast außer Hand gegeben haben. Also die haben die Führung außer Hand gegeben und den Ausgleich kassiert, aber auch eine halbe Stunde darum gebettelt. Und nach dem Ausgleich haben sie dann wieder angefangen, Fußball zu spielen und das dann doch noch recht glücklich durch ein Tor kurz vor Ende gewonnen.
Anders als von uns beiden vermutet.
Ja, hätte ich nie im Leben mitgerechnet, dass sie das doch gewinnen. Dementsprechend sind die Emotionen hier etwas hochgekocht heute Mittag. Aber es ist ja auch schon, wenn man schon bei den diese dämlichen Geisterspiele irgendwie so ertragen muss und da eigentlich sonst nichts mit groß Emotionen ist, dann muss man sich da halt so ein bisschen reinsteigern. Dann funktioniert das ganz gut.
Aber vielleicht kriegen sie es ja gepackt dieses Mal.
Ja.
Und ich bin morgen, also am Sonntag jetzt, am 10.6. wirklich tatsächlich für Bayern München 2.
Ich auch, ja. Die können von mir aus jedes Spiel jetzt gewinnen.
Weil die leider gegen Waldhof spielen und ja.
Ja, obwohl die Bayern heute schon wieder viele Zweitteam-Spieler eingesetzt haben, ne? Also Bayern die ersten gegen Gladbach. Naja.
Okay. Naja.
So viel zum Fußball.
Jo.
Dann habt noch ein schönes Restwochenende, wenn ihr das hier hört, oder eine schöne Woche oder was auch immer ihr denn zu beenden habt, wenn ihr das hier hört. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder und danach dann in der übernächsten Woche mit dem endgültigen Finale der Harry Potter Universumsfilme. Jedenfalls für die nächsten anderthalb Jahre.
Bis hierhin.
Ja, dann kommt Markus Schmalz-Lockos.
Markus Schmalz-Lockos, ganz genau. Alles klar. Ciao, ciao.
Ciao.
Adios.